SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Völkermord im Kaiserreich. Steht Deutschland zu seiner Kolonialzeit? Am Mikrofon begrüßt Sie Jürgen Heilig. Wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen sind, Völkermord. Das erklärte Außenminister Heiko Maas am letzten Freitag. Zugleich bestätigte er, dass mit der namibischen Regierung nach langen Verhandlungen dazu eine Übereinkunft erzielt wurde, ohne dabei allerdings in die Details zu gehen. Die fein ziselierte Formulierung von Maas kann, wenn man sie genau betrachtet, als ein unfreiwilliges Eingeständnis der jahrelangen politischen Ignoranz gegenüber lange bekannten historischen Fakten verstanden werden. Denn zwischen 1904 und 1908 massakrierten Kolonialtruppen im damaligen Deutsch-Südwestafrika 80% der Volksgruppe der Herero und 50% der Volksgruppe der Nama, für die es bei den europäischen Kolonisatoren das böse Wort der Hottentotten gab. Am heutigen Mittwoch nun wollte Maas eigentlich nach Namibia reisen, um das Abkommen zu unterzeichnen. Doch der Besuch wurde einstweilen abgesagt auf Wunsch der Gastgeber. Maas wird darüber nicht besonders verärgert gewesen sein, denn zumindest einige Nachfahren der Opfer sind mit dieser Übereinkunft überhaupt nicht zufrieden und protestieren dagegen lautstark. Was also ist diese Regierungsvereinbarung genau wert? Jürgen Hart ist der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Obleute im Auswärtigen Ausschuss sind von der Bundesregierung zwischenzeitlich über die genauen Inhalte dieser gemeinsamen Erklärung unterrichtet worden. Wie sieht die jetzt nach dem, was Sie mittlerweile darüber wissen, genau aus, Herr Hart?
Nach dem, was wir darüber zum jetzigen Zeitpunkt wissen, ist es nach doch vielen Jahren der Verhandlungen gelungen, eine Vereinbarung mit der namibischen Regierung zu schließen. Das ist das Verdienst des Auswärtigen Amtes, aber auch das Verdienst des Sonderbeauftragten für diese Aufgabe, Ruprecht Polenz, der ja früher mal Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages war. Die Kernelemente der Vereinbarung sind aus meiner Sicht, dass wir erstens, wie Sie ja bereits erwähnt haben, das, was damals zwischen 1904 und 1908 geschehen ist, als Völkermord bezeichnen. Wir wissen alle, dass diese historische Kategorie, die rechtliche Kategorie Völkermord erst nach dem Zweiten Weltkrieg verankert wurde. Aber es die politische und moralische Betrachtung des Vorgangs ist, dass wir sagen, es war ein Völkermord. Dass wir zweitens seitens Deutschlands gerne die Namibia um Entschuldigung bitten für das, was geschehen ist. Das ist ein dringender Wunsch auch der deutschen Seite, dass man um Entschuldigung bittet und dann auch darauf hofft, dass diese Entschuldigung angenommen wird. Und das Dritte ist, dass wir dies verbinden mit einer, wie ich finde, sehr deutlichen Geste eines neuen Kapitels der Zusammenarbeit zwischen Namibia und Deutschland. Namibia ist ja bereits heute mit der größte Empfänger von Mitteln der wirtschaftlichen Zusammenarbeit aus Deutschland heraus. Aber darüber hinaus wird es im Laufe der nächsten 30 Jahre nach unseren Vorstellungen 1,1 Milliarden Euro für verschiedene Projekte, insbesondere in den Gebieten der Nachfahren der damals verfolgten Völker geben. Und es wird darüber hinaus auch eine Stiftung eingerichtet werden, die sich mit der Aufbearbeitung des Völkermords befasst und daraus auch versucht, Lehren für die Zukunft zu ziehen. Ich finde, das ist ein gutes Angebot Deutschlands und es wäre sehr großherzig von Namibia, wenn dieses Angebot auch angenommen werden würde.
Wenn ich es richtig sehe, wird in dieser gemeinsamen Erklärung aber weder die einmal angedachte Gründung eines deutsch-namibischen Jugendwerks noch die Rückgabe von Kulturgütern angesprochen oder gar geregelt. Warum nicht?
Also im Blick auf die Kulturgüter gibt es, ich bin jetzt kein Experte für diesen Bereich, aber da sagt man im Auswärtigen Amt, da haben wir sehr viel getan in der Vergangenheit. Das sei weitgehend abgeschlossen, auch was Artefakte angeht. Es gibt ja entsprechende Artefakte von Menschen, die damals ermordet wurden und deren
also Schädel Körper zum Beispiel.
Pseudowissenschaftliche Zwecke nach Deutschland geschafft worden sind. Das ist zurückgeführt worden. Diese menschlichen Überbleibsel sind beigesetzt worden. Es hat eben auch entsprechend die Rückgabe von Kulturgütern gegeben, sodass diese Frage, glaube ich, nicht im Zentrum der deutsch-namibischen Diskussion steht. Deutschland ist aber natürlich weiterhin bereit, alle offenen Fragen da zu besprechen und entsprechend zu reagieren. Und was dieses Jugendwerk angeht, da kann ich aus heutiger Sicht nicht sagen, warum es nicht explizit in dem Text drinsteht. Ich glaube, dass es in einer Stiftung, die insgesamt ja mit rund 50 Millionen ausgestattet wird, um konkret diese zwischenmenschliche Zusammenarbeit und Aufarbeitung der Ereignisse zu machen, dass da im Zweifel auch für Jugendaustausch und für Jugendzusammenarbeit ein großer Raum besteht. Das werden wir die Regierung aber sicherlich fragen, wenn wir das im Bundestag diskutieren. Ich gehe davon aus, dass der Deutsche Bundestag auch kurzfristig sich dieser Vereinbarung annimmt und dazu auch eine entsprechende Beratung und Entschließung fasst.
Daniel Pelz von der Afrika-Redaktion der Deutschen Welle. Sie haben sehr genau die seit 6 Jahren laufenden Verhandlungen zwischen der deutschen und namibischen Regierung beobachtet. Ist dieses Ergebnis, so wie es Herr Hart jetzt zusammengefasst hat, etwas, was in dieser Richtung zu erwarten war?
Ja, ich glaube schon. Also viele dieser Elemente sind ja immer mal wieder in der Berichterstattung auch vorher genannt worden, sind von deutscher Seite immer mal angedeutet worden, dass man darüber verhandeln würde. Insofern war das nicht so überraschend inhaltlich, was jetzt angekündigt worden ist im Rahmen dessen, was wir in der Öffentlichkeit schon wissen. Ich glaube, es war etwas überraschend, dass es doch noch geklappt hat, diese Verhandlungen jetzt vor der Bundestagswahl soweit abzuschließen. Man wusste zwar, das ist die Hoffnung der Bundesregierung, ist das zu tun, aber dass das jetzt doch geklappt hat, das kommt für mich dann doch ein Stück weit überraschend.
Haben Sie dafür eine Erklärung? Warum jetzt? Hat das mit der auslaufenden Amtszeit der Bundesregierung und auch des Bundespräsidenten zu tun, der ja lange Jahre selber Außenminister war?
Ja, ich glaube, das eine war natürlich, dass die Bundesregierung gerne diesen Prozess jetzt abschließen wollte. Auch natürlich mit dem Hintergedanken, dass eine neue Bundesregierung eventuell vielleicht neue Akzente setzen möchte und sagt, wir müssen da nochmal andere Akzente in den Verhandlungen setzen. Das ist sicherlich das eine. Und ich denke, auf der anderen Seite auch die namibische Regierung, das war durchaus ja auch in verschiedenen namibischen Medien zu lesen oder wurde auch immer wieder angedeutet. Auch die namibische Regierung braucht natürlich einen außenpolitischen Erfolg. Der Präsident ist innenpolitisch aufgrund verschiedener Vorkommnisse, auch Skandale, sehr unter Druck. Und auf der anderen Seite geht es wirtschaftlich Namibia auch nicht gut. Deswegen glaube ich, diese Hilfszahlungen, die Deutschland in Aussicht gestellt hat, sind dann auch etwas, was die Regierung in Windhoek dringend braucht. Aber überrascht hat es mich deswegen, dass eigentlich relativ klar war, es wird nicht sehr einfach sein, in Namibia dieses Verhandlungsergebnis zumindest Teilen der Herero und Nama zu vermitteln. Da hat es ja vorher schon immer wieder Proteste gegeben. Und da hatte ich erwartet, dass die namibische Regierung sich doch mehr Zeit nehmen wird und versuchen wird, da einen gewissen Konsens innerhalb der Herero und Nama herzustellen oder dafür zu werben, dieses Ergebnis auch anzuerkennen.
Damit sind wir beim dritten Gast in unserer heutigen Runde. Der Historiker Wolfram Hartmann ist in Namibia geboren, hat dann in Deutschland studiert und ist dann wieder in sein Heimatland zurückgegangen, wo er unter anderem an der Universität Windhoek namibische Geschichte gelehrt hat. Ihr Großvater, Herr Hartmann, war selber ab 1908 Soldat der kaiserlichen Kolonialtruppen. Das hat sie nicht abgehalten, sehr früh für eine offensive Auseinandersetzung mit dem Völkermord einzutreten, was in der kleinen deutschstämmigen Minderheit Namibias nicht vielen gefallen hat. Auf die Herero und Nama kommen wir noch gleich zu sprechen. Fühlt sich diese deutschstämmige Minderheit Namibias jetzt von der Bundesregierung quasi verraten?
Ich bin mir sicher, dass es eine ganze Menge von Einzelnen gibt, die sich durchaus verraten fühlen. Das sind die, die das noch nicht reflektiert haben, dass sie hier in Namibia sind und keine Deutschen. Das ist ein weites Feld, da kann man abendfüllend diskutieren. Es fällt auf, wie wenig aus der deutschsprachigen Gemeinschaft hier wirklich richtig zu dem Thema inhaltlich kommt. Da kommt ein bisschen was Abwiegelndes, aber irgendwie, also als Historiker sitze ich hier und gucke mir das an und denke mir, Leute, ihr habt seit 100 Jahren Zeit gehabt, euch mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Und jetzt tut er so, als ob wir jetzt dieses Abkommen plötzlich hernehmen sollen, um irgendwie die Gespräche zu suchen und die Gespräche irgendwie einvernehmlich zu führen. So einer dieser doch deutlich wahrnehmbaren Töne aus dieser Ecke.
Wenn man die Proteste von Nachfahren der Opfer noch zusätzlich in den Blick nimmt, bedeutet das aber, dass dieses Abkommen in Namibia jenseits der Regierung, die es mit ausgehandelt hat, kaum Anhänger findet, richtig?
Also so kann man das nicht sagen. Also es ist inzwischen klar geworden, dass mindestens 5 aus 5 der angesprochenen Regionen durchaus zustimmende Nachrichten zu diesem Abkommen gekommen sind. Aber wie gesagt, das sind alles so Dinge, die hört man so per Kurzmeldung in der Zeitung oder die werden einem dann mal irgendwann erzählt. Also eine richtige Position gibt es hier weder von Seiten der Deutschen oder der Deutschsprachigen, um das richtig zu sagen, als auch von denen, die jetzt großen Widerspruch leisten oder dem insgesamt zustimmen. Was ich dem Herrn Hart sagen wollte, ist, das ist eine aus meiner Sicht namibisch-deutsche Geschichte gewesen und Sie haben das so dargestellt, als ob das eine rein deutsche gewesen wäre. Sie haben nicht mal den Herrn Gaviru erwähnt, dem haben wir unendlich viel zu verdanken, diesem alten Diplomaten, der mit einer unglaublichen Güte wirklich mit dem unglaublich tollen Herrn Polenz da zusammengearbeitet hat. Das ist für mich...
Das war der namibische Verhandlungsführer, ja. Selber, ja. Herrero, richtig?
Also da stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Hartmann. Ich habe das verkürzt, ja.
Wunderbar, dann sind wir ja wieder auf einer Ebene.
Aber zusammengefasst, Deutschland verhandelt über Jahre hinweg mit der namibischen Regierung über eine gemeinsame Verständigung, wie der Terror deutscher Kolonialtruppen zu bewerten sei. Und am Ende lehnen Nachfahren der Opfer das Ergebnis ab. Ist das nicht diplomatisch der größte anzunehmende Unfall für ein solches Abkommen, Herr Hart?
Es wäre natürlich schön, wenn tatsächlich unisono alle Namibier, ebenso natürlich die Nachfahren der Deutschen, aber selbstverständlich insbesondere die Nachfahren der Opfervölker, das einhellig begrüßen würden. Es war allerdings im Laufe des Prozesses schon absehbar, dass das extrem schwierig sein würde. Und wir als Bundesrepublik Deutschland sind ja gut beraten, mit der demokratisch gewählten Regierung und dem demokratisch gewählten Parlament Namibias die Dinge gemeinsam zu machen. Wir können ja nicht als Deutschland vorbei an Parlament und Regierung, wie das der ein oder andere Vertreter der Opfergruppen gefordert hat, Verhandlungen oder gar Leistungen gewähren. Das wäre ebenfalls gegen die Regeln der internationalen Zusammenarbeit. Und ich glaube, zum Beispiel der Grund, warum jetzt doch die Reise möglicherweise, die heute vielleicht schon hätte stattfinden können, noch nicht stattgefunden hat, ist, dass sowohl die namibische Regierung als auch die deutsche Regierung natürlich großen Wert darauf legt, dass das namibische Parlament zunächst informiert wird und dazu seine Meinung abgibt. Meines Wissens, das wird der Hartmann vielleicht besser wissen, war ursprünglich vorgesehen, dass das Parlament heute tagt oder morgen. Es wird jetzt erst nächste Woche tagen und deswegen, glaube ich, sollte man das noch abwarten, um einfach auch die demokratischen Spielregeln zu beachten.
Das ist richtig so gut zusammengefasst, wie man das eigentlich auch von hier sehen kann, unter Leuten, die sich ernsthaft mit der Sache auseinandersetzen. Zu dieser Frage, warum jetzt Gruppen aus den Opfervölkern, um das verkürzt zu sagen, warum die da jetzt nicht zufrieden sind mit, da weise ich einfach nur darauf hin, der Genozid, dieser Völkermord wirkt bis heute so massiv in den einzelnen Seelen. Ich spreche jetzt wie ein Seelsorger und das bin ich ja auch. Das wirkt so massiv.
Weil Sie nicht nur Historiker sind, sondern auch Theologe. Das muss man wahrscheinlich noch erklären. Ah,
und auch noch familientherapeutisch nebenher arbeite und solche Sachen richtig auch immer an der eigenen Haut erlebe. Und da ist einfach zu sagen, wir können einfach nicht davon ausgehen, dass da so eine Bevölkerung homogen irgendwie an diesen Stellen an einem Strick zieht. Für die einen ist das eine klare Sache, über die man diplomatisch regelt und für die anderen ist das noch so im Körper drin. Ich erlebe ja immer wieder diese unglaublich lebhaften und aggressiven Auseinandersetzungen und das kann man nur verstehen, wenn man weiß, was das für die Leute bedeutet hat, dieser furchtbare Krieg, diese furchtbare Dursttod, diese unglaublichen Lager, die wissen, wovon ich rede. Nur so viel dazu, dass diese Entrüstung im Augenblick, die wird sich schätzungsweise ziemlich bald legen. Dann kehrt man zu einem sehr beruhigten Diskurs zurück und dann freuen sich alle, dass der Herr Steinmeier irgendwann kommt und sich nicht entschuldigt, sondern um Verzeihung bittet. Das wird, denke ich mal, so gut gehen.
Ich sehe da allerdings jetzt noch einen Knackpunkt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Entschuldigungsbitte des Bundespräsidenten in der Tat sehr gut aufgenommen werden kann. Was ich mich allerdings frage, das ist diese Frage der Entwicklungsprojekte, die Bundesregierung angekündigt hat. Da hat es immer diese Aussage von einigen Herero- und Naman-Vertretern gegeben oder diese Sorge zu sagen, werden wir davon profitieren, werden unsere Gebiete, die ja nun wirklich sehr arm und sehr marginalisiert sind, davon wirklich profitieren. Wenn man dieses Vertrauen nicht schaffen kann, dass die Herero und Nama davon zum großen Teil profitieren werden oder da Zweifel aufkommen, dann wird auch wahrscheinlich wieder dieser Punkt aufkommen, werden wir da eigentlich eingebunden. Dann glaube ich schon, dass das Ganze auch nochmal aufflammen kann.
Naja, es wird wahrscheinlich auch an der Stelle jetzt erst nur mal darum gehen, dass das Papier ganz klar macht, diese Gelder gehen auf keinen Fall zu der Mehrheitsethnie, zu den Ovambos, die Mehrheit der Bevölkerung darstellen und in Nordnamibia leben und eben auch mehrheitlich die Regierung stellen. Das muss man bei diesen Geschichten immer mitdenken. Hier gibt es eben auch noch diesen ethnischen Faktor.
Das muss man aber wahrscheinlich auch nochmal erklären. Die Mehrheit der Bevölkerung wird von den Ovambo gestellt, die jetzt auch die Regierung maßgeblich präsentieren und die Regierung stellen. Die Ovambos waren auch diejenigen, die den Befreiungskampf und den Unabhängigkeitskampf Namibias gegen die südafrikanische Besatzung geführt haben. Letztendlich aber auch, wenn ich richtig orientiert bin, haben sie durch den Völkermord an den Herero und Nama nach 1908 ja auch profitiert, weil sie dadurch eine viel stärkere Rolle in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika eingenommen haben. Richtig, Herr Hartmann?
Ho, ho, ho. Sie bewegen sich da jetzt auf Glatteis und ich würde glatt mit Ihnen auf das Glatteis gehen, weil ich finde, das ist eine gute und sehr genaue Einschätzung dessen, was damals passiert ist. Angesichts der wegen der vielen Toten nicht mehr vorhandenen Arbeitskräfte nach 1900, sagen wir mal nach 1906 oder 7, hat man sich dann verstärkt den Ovambos zugewendet und die sehr verstärkt als Wanderarbeiter in die koloniale Wirtschaft eingegliedert. Da wurden ja damals Diamanten entdeckt, da brauchte man viele Leute, dann wurde die Fischerei wichtig und dann brauchten die ganzen Farmer natürlich Arbeiter, denn dann gab es ja richtig viele Farmen, weil dann war das ganze Land von den Herero und Nama enteignet und dann kaufte man von der Regierung eben dieses enteignete, sagen wir auch geraubte Land und hat dann Arbeitskräfte gebraucht.
Bevor wir jetzt aber in die Einzelheiten noch gehen, stellt sich ja wirklich erst nochmal die grundsätzliche Frage, Herr Pelz, dass die Verhandlungen nach 5 Jahren zum Abschluss gebracht wurden, sei, so sagt es Außenminister Maas, trotz allem ein großer Erfolg. Aber für wen? Für die Bundesregierung, für die namibische Regierung, für die Nachfahren der Opfer, für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in beiden Ländern? Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das ist jetzt eben die ganz entscheidende Frage. Das kann man erst beurteilen, wenn dann am Ende die Entschuldigungsbitte ausgesprochen wird und wenn die Entschuldigungsbitte dann angenommen wird. Und zwar gerade eben natürlich auch von der Mehrheit der Herero und Nama. Man wird, glaube ich, nicht in eine Situation kommen, wo wirklich alle Herero und Nama-Vertreter diese Bitte annehmen. Aber wenn die Mehrheit sie annimmt, dann ist es ein großer Erfolg, glaube ich, für alle. Aber das ist, glaube ich, diese ganz entscheidende Sache, die sich alle Beteiligten klar machen müssen, dass die Versöhnung jetzt ja erst richtig losgeht. Also die Entschuldigungsbitte ist ein ganz wichtiger Schritt, aber danach muss man natürlich weiter an dieser Versöhnung arbeiten. Das sind zum einen diese Entwicklungsprojekte, also dass sich das Leben der heute lebenden Herero und Nama auch wirklich verbessert, aber auf der anderen Seite, dass man auch in Deutschland eine Erinnerungskultur aufbaut, ein Bewusstsein sozusagen schafft, weil ich glaube, viele Menschen wissen überhaupt nichts wirklich, sondern haben vielleicht ein wenig nur gehört, dass es diesen Völkermord gegeben hat, aber sehr detailliertes Wissen ist da gar nicht vorhanden und dass man dann letztendlich auch eben dahin kommt. Deswegen hoffe ich, dass es auch Jugendaustausch, Jugendbegegnungen zum Beispiel eben geben wird, Begegnungen zwischen beiden Völkern, dass man dahin kommt, dass dann auch wirklich gemeinsam getrauert und gemeinsam den Opfern gedacht wird. Aber ob das alles funktioniert und funktionieren wird und wie, das kann man jetzt noch nicht absehen.
In der Berichterstattung, wie Kommentierung dieser jetzt getroffenen Vereinbarung schleicht sich immer wieder ein. Das Wort fiel auch gerade wieder, dass es sich um ein Aussöhnungsabkommen handelt oder um ein Versöhnungsabkommen. Außenminister Maas sagt dazu, unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Weg zu echter Versöhnung im Angedenken an die Opfer zu finden. Darf das ein deutscher Außenminister so formulieren, Herr Hart? Weil Versöhnung kann ja nur von den Nachfahren der Opfer angeboten werden, nicht aber von den Nachgeborenen der Täter auf Verhandlungswege erreicht werden, um nicht zu sagen den Opfern abgetrotzt werden, oder?
Also ich glaube, dieses Abkommen reflektiert genau das. Es ist eine seitens Deutschland völlig unkonditionierte Feststellung, dass das ein Völkermord war. Es ist seitens Deutschland unkonditioniert, dass die Bitte um Entschuldigung, wo wir bis zur heutigen Sekunde ja nicht wissen, ob es entsprechend angenommen wird. Das Papier geht davon aus, dass Namibia die Entschuldigung annimmt. Aber es ist eben auch der Versuch, das nicht nur mit Worten zu tun, sondern auch gemeinsam mit dem namibischen Volk, mit dem es ja schon enge deutsch-namibische Beziehungen gibt. Wir haben in den letzten 30 Jahren rund seit Namibia unabhängig ist, rund 1,1 Milliarden Entwicklungshilfe geleistet und Entwicklungszusammenarbeit begründet mit Namibia, dass darüber hinaus eben etwas geschaffen wird, was für Deutschland, für Menschen in Deutschland, für Menschen in Namibia und vielleicht für Menschen generell in der Region und für alle diejenigen, die von kolonialen Gräueltaten betroffen sind, eine Hilfe sein kann, damit besser umzugehen. Und deswegen finde ich diesen Aspekt, dass geforscht wird, dass Bewusstsein geschaffen wird dafür, dass es eben auch in der Bildung Einzug hält. Herr Hartmann hat ja gerade, ich formuliere es mit meinen Worten, er hat es etwas vorsichtiger gesagt, beklagt, dass in Namibia letztlich insbesondere unter den Nachfahren der deutschen Siedler vielleicht zu wenig bisher über dieses Thema geredet worden ist. Genau das würde sich ja auf dieser Plattform anbieten, dass man auch in Namibia selbst, auch unter den Nachfahren der Deutschen in Namibia, offener, freimütiger auch annimmt, was dort damals geschehen ist, angesichts der Tatsache, dass eben doch die Letzten, die tatsächlich mitgewirkt haben an diesem Völkermord, vermutlich seit 50, 60 Jahren tot sind. Also, dass da auch im Grunde in den Familien eine Bereitschaft bestehen kann, das Thema auch so anzunehmen, wie es ja für viele deutsche Familien in Deutschland zum Beispiel auch notwendig war, anzunehmen, dass der Vater zum Beispiel oder der Großvater in der SA oder in der SS gewesen ist. Also das, was wir in Deutschland nach dem Krieg geleistet haben, könnte vielleicht dann auch in Namibia geleistet werden und gleichzeitig mehr Bewusstsein für das Thema in Deutschland geschaffen werden. Und die Jugend ist da der Anknüpfungspunkt. Und am Ende sollte daraus ein neues Kapitel der deutsch-namibischen Zusammenarbeit werden. Aussöhnung, das muss immer derjenige entscheiden, der letztlich betroffen ist von dem, was geschehen ist. Und das können wir den Namibiern nicht aufzwingen, also weder den deutschstämmigen Namibiern noch den Nachfahren der Opfer, sondern das können wir nur unterstützen und annehmen, wenn es denn so kommt.
Hätten Sie es ehrlicher gefunden? Ja, Herr Hartmann?
Versöhnung findet zwischen Leuten statt und wird nicht von einer Seite nur gewährt, sondern da gibt es der andere Teil, die Versöhnung muss erbeten werden. Und dann kann sie gewährt werden oder auch nicht. Aber Versöhnung findet zwischen den Leuten statt. Und zum anderen, wenn Sie dieses Beispiel anführen, dass in der Folge von 1968 in Deutschland das aufbrach, was die Vorfahren und die Väter und die Großväter da während des Nationalsozialismus alles so getan haben, dann brach das in einer gesellschaftlichen Situation auf, in der eine neue Generation plötzlich ganz viele Fragen hatte, in einer Situation, in der man sich als ein Volk verstand. Und nicht in einer Situation wie in Namibia. Hier gibt es so viele verschiedene Leute, so viele verschiedene Gruppen, die sich zuerst einmal als Herero, Nama, Ovambo, Damara und so weiter verstehen und erst dann als Mitglieder dieser namibischen Nation sich selber sehen. Und das ist bei den hiesigen Deutschen sehr verbreitet. Die haben oft nicht kapiert, dass sie in Namibia leben und Namibier sind. Dafür werden sie mich wahrscheinlich jetzt ohrfeigen, aber das sollen sie mal. Der Punkt ist, dieses mit der Versöhnung, da müssen, sage ich jetzt mal, Sie in Deutschland einfach furchtbar vorsichtig sein, gerade was die Namibia-Deutschen angeht. Das ist die eigene Stelle, an der die Versöhnung stattzufinden hat. Denn wer hier als Deutschstämmiger lebt, hat in der Regel, so wie ich, Vorfahren, die in diese Geschichte verwickelt sind, die in dieser Geschichte impliziert sind, die unter Umständen ganz furchtbare Sachen gemacht haben. Und ich weiß, dass es da ganz viele gibt, die das auch zugegeben haben und das in ihren Erinnerungen mir auch mal erzählt haben. Als Kind habe ich diesen alten Schutztruppensoldaten an den Lippen gehangen. Da muss man irgendwie höllisch aufpassen, denn ich habe im letzten Jahr versucht, mal in einem Kurs in der Schule deutsche Kolonialgeschichte aus namibischer Sicht als deutsch sprechender Namibier zu machen. Und das war mit den Schülern wunderbar, da gab es Tränen, da gab es einfach ganz viele gute Einsichten, das war sehr schön. Und dann kamen aber oft die Eltern dazwischen und denen passte das überhaupt nicht, dass da mal so irgendwie kritisch in die eigene Rolle gegangen wurde. Da würde ich sagen, da haben wir noch ein riesengroßes, weites Feld vor uns, wo wir genau überlegen müssen, wie man das so macht. Und da bitte, 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 da müssen wir Namibia-Deutschen müssen da die zentrale Rolle spielen, mit dem Herero natürlich zusammen. Und was da aus Deutschland im Augenblick kommt, so mit Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und so, Herr Hart, wenn Sie einfach mal so ein bisschen rumgucken, da ist schon unendlich viel aufgearbeitet worden. Da braucht nicht so viel aufgearbeitet zu werden. Was nicht passiert ist, dass die Leute das zur Kenntnis genommen haben. Und was nicht passiert ist, dass die Leute mit dem dann zur Kenntnis genommenen auch irgendwie gearbeitet hätten. Also auf andere zugegangen sind, irgendwie plötzlich neue Einsichten formulieren konnten und so.
Herr Pelz,
Ja, ich glaube, da muss Deutschland einfach auch sehr vorsichtig sein. Es ist ganz wichtig, um Vergebung zu bitten. Es ist ganz wichtig, einen Dialog zu starten zwischen Deutschland und Namibia und den auch zu führen. Es ist ganz wichtig, finanziell zu helfen. Aber ich glaube, man muss eben aufpassen, diese innernamibischen Prozesse, da kann aus meiner Sicht eben Deutschland relativ wenig tun und die müssen, glaube ich, dann ein gutes Stück einfach innerhalb der namibischen Gesellschaft, innerhalb des namibischen Staates geführt werden. Also ich glaube, da muss man sehr aufpassen, dass man sagt, wir können sehr viel bitten, wir können auch einen Dialog führen, aber es gibt eben auch gewisse Grenzen, das muss dann in der namibischen Gesellschaft selber verhandelt werden.
Kommen wir mal zum lieben Geld, Herr Hart. Die Summe von etwas mehr als 1 Milliarde Euro klingt ja erst einmal nach viel Geld. Das relativiert sich aber, wenn man auf die lange Laufzeit von 30 Jahren blickt. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie hat der deutsche Staat fast aus dem politischen Nichts viele Milliarden Euro ausgegeben. Allein die Kosten für die Schnelltests im April und Mai dürften sich auf über 1 Milliarde Euro belaufen. Ist im Hinblick darauf die Entschädigungssumme an Namibia da nicht ganz schön mager, Herr Hart?
Ich glaube, dass gegenwärtig die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Größenordnung von 150 Millionen im Jahr liegt. Da käme jetzt entsprechend zusätzlich obendrauf eben der entsprechende Anteil an diesen 1,1 Milliarden, der über 30 Jahre in Projekte fließen soll. Da wird vermutlich zunächst natürlich erstmal eine Phase sein, wo man diese Projekte identifiziert und unter Einbeziehung der Vertreter der Opfervölker entsprechend konzipiert. Und dann wird man diese Projekte aufsetzen. Und deswegen wird es keinen kontinuierlichen Geldfluss geben, sondern vermutlich wird es, so wie die Projekte anlaufen, dann auch finanziert werden. Alle diejenigen, die Entwicklungszusammenarbeit mit Namibia machen, sagen, die 150 Millionen Euro, die wir da gegenwärtig gemeinsam mit der namibischen Regierung stemmen, das ist schon auch ein Angang für Namibia, dieses Geld in sinnvolle, effiziente Projekte zu stecken. Also die Absorptionsfähigkeit ist schon erheblich gefordert in Namibia. Und wenn wir solche Bildungsprojekte aufsetzen, zusätzlich jetzt, dann muss auch das ja gestemmt werden. Und alle diejenigen, die sich damit intensiver befasst haben, sagen, wir werden schon eine Herausforderung haben, dafür zu sorgen, dass diese zweistelligen Millionenbeträge zusätzlich, die dort jährlich fließen, auch wirklich an den richtigen Stellen ankommen und sinnvoll eingesetzt werden. Also insofern glaube ich, dass das doch eine erhebliche Summe ist, die wir dort investieren. Am Ende des Tages wird Namibia vermutlich gerechnet nach Köpfen der mit Abstand größte Empfänger von deutscher Unterstützung für Entwicklungsprojekte sein. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir großen Wert darauf legen, dass bei den einzelnen konkreten Projekten die Nachfahren der Opfer auch entsprechend beteiligt werden. Und dann wird vielleicht auch die Diskussion ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser geraten. Ich habe im Übrigen in den letzten Jahren nicht geglaubt, dass wir über eine solche Summe insgesamt reden, 1,1 Milliarden, weil immer auch im Vordergrund stand, es geht um Anerkennung des Völkermords, es geht um die Bitte um Entschuldigung und es geht jetzt nicht darum, große Geldleistungen zu tätigen. Deswegen finde ich die 1,1 Milliarden schon ein klares Wort und das wird sicherlich in Namibia auch so gesehen.
Das kommt ja immer ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive man das bewertet. Also die ursprüngliche Verhandlungsposition der deutschen Regierung war offensichtlich ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag. Jetzt sind es 1,1 Milliarden Euro geworden. Die ursprüngliche Forderung von namibischer Seite war das 40-fache davon. Also das ist dann so die Frage, wo man sagt, für wen ist das jetzt eigentlich ein Erfolg? Herr Pelz, wohin wird das Geld aus Deutschland fließen? Wohin? Was wäre sinnvoll und was wäre nicht im Sinne der Bundesregierung?
Ja, es sind ja immer mal Aussagen da auch von den Verhandlungsführern getroffen worden, dass es den größtenteils eben den Herero und Nama zugutekommen soll, dass es helfen soll beim Bereich Berufsbildung. Ich glaube auch Landreform, das ist ja auch ein wichtiges Thema, war immer mal dabei. Energieversorgung für diese Gebiete, das sind alles so Stichworte, die da gefallen sind. Und dann natürlich dieser Teil, der für Erinnerungsarbeit und deutsch-namibischen Dialog eingesetzt umgesetzt werden soll. Also ich glaube, das sind jetzt so in den groben Linien sehr sinnvolle Ideen und es kommt eben jetzt, glaube ich, sehr darauf an, dass man vernünftige Projekte daraus macht und eben auch die Herero und Nama einbindet. Also ich glaube, das ist auch immer der springende Punkt, dass die Herero und Nama das Gefühl haben, sie sind eingebunden, es wird nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden und dass sie dann eben auch tatsächlich sehen, dass diese Projekte auch ganz positiv und konkret ihr Leben verbessern.
Die kleine deutschstämmige Minderheit in Namibia zählt nur 0,7% der Bevölkerung. Gleichzeitig ist sie im Wirtschaftsleben die führende Schicht. 70% des Landes befindet sich nach wie vor im Besitz von, in Anführungszeichen, weißen Eigentümern. Das könnte man fast als spätkoloniale Verhältnisse ansehen. Herr Hartmann, reicht da 1 Milliarde Euro, um so etwas wie Landreform zu befördern oder gar durchzusetzen? Wie sehen Sie das?
Also ich komme nochmal zurück auf diesen Betrag und wie der hier verteilt wird und auf die Höhe. Ich glaube, es hätte sehr große Probleme geben können, wenn diese Summe erheblich höher gewesen wäre. Da gibt es dieses böse Wort in den politischen Stiftungen aus Deutschland. Der Mittelabfluss ist dann massiv gestört und kann nicht gewährleistet werden und dann bleibt das Geld irgendwo liegen und dann weiß man nicht, was man mitmachen soll. Ich denke mal, ich habe zu wenig Ahnung von Summen oder so, aber ich glaube mit dieser 1,1 Milliarden von denen, ja irgendwie, das hat der Herr Hart irgendwie vorhin gesagt, 50 Millionen für diese Bildungs-Jugendwerkgeschichten.
Mhm. 1050 Millionen Euro sind sozusagen für die Wiederherstellung oder Wiederaufbau, wie es da gerne heißt, um wahrscheinlich auch das Wort Wiedergutmachung zu vermeiden, vorgesehen. Und 50 Millionen eher, ich sage jetzt mal, für die politisch-kulturelle Arbeit. So habe ich die gemeinsame Erklärung verstanden.
Ich auch, ja. Also die 50 Millionen sind tatsächlich für die ideelle, geistige, wissenschaftliche Aufarbeitung, zivilgesellschaftliche Aufarbeitung des Themas. Also das ist die politische Arbeit, die sich damit verbindet. Die 1050 sind für Projekte, die eben auch Bildung umfassen sollen. Also ein ganz großer Schwerpunkt wird nach meiner Einschätzung sein, den Aufbau von beruflicher Bildung in den Regionen, in den sozial benachteiligten Regionen, in denen eben die Nachfahren der Opfer wohnen, entsprechend zu leisten. Und ein Teil des Geldes kann eben eingesetzt werden, um Vorkaufsrechte des Staates für Gebiete zu finanzieren, die dann zurückgegeben werden können an die Nachfahren der Opfervölker. Es gibt ja in der namibischen Verfassung, so wie ich es verstanden habe, bitte mich korrigieren, eben keine entschädigungslose Enteignung, sondern anders als in anderen unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten den Schutz des Eigentums. Aber es gibt eben die Möglichkeit des Staates, Vorkaufsrechte geltend zu machen. Dafür braucht man Geld und ein Teil des Geldes darf dafür auch verwendet werden.
Herr Hartmann?
Ich glaube mal, das Geld dürfte dafür reichen. Also es gibt hier ganz klar dieses Prinzip des Willing Buyer, Willing Seller. Wer verkaufen möchte und einen findet, der kauft, dann soll er das tun. Der Staat hat bei vielen Sachen ein Vorkaufsrecht. Es hat sich in der Praxis hier erwiesen, dass vielfach dieses Landangebot an den Staat irgendwie nicht angenommen wurde. Es gibt auch furchtbare Auseinandersetzungen um staatlicherseits aufgekauftes Land, das dann also in ehemals ethnisch definierten Herero- oder Nama-Gebieten plötzlich von Ovambos besessen wird. Das will gerade bei Herero und Nama keiner so wahrhaben, aber das ist nun mal leider so. Und da hat man eben auch diese große Angst, dass diese neue Summe eben wieder so verwendet wird, dass da wieder die Mehrheitsbevölkerung irgendwie den großen Vorteil hat. Deswegen war ich so erfreut, von Herrn Polenz zu hören, dass es da wirklich eine Struktur geben wird, die sich um diese Sachen wirklich massiv kümmert und die soll offensichtlich dann auch wieder von Namibiern und Deutschen besetzt sein. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob da Deutsche drinnen sitzen sollen oder nicht, aber das müssen wir sehen, wie sich das in der Praxis erweist.
Kommen wir mal zurück nach Deutschland, Herr Pelz. Welche Konsequenzen wird diese gemeinsame Erklärung für die Bundesrepublik haben?
Also das eine ist ja jetzt natürlich die Frage, natürlich jetzt, wie geht man innenpolitisch damit um? Also da erwächst natürlich eine Verpflichtung draus, jetzt in Deutschland eine Erinnerungskultur zu bauen. Man muss sich jetzt überlegen, wie erinnern wir denn in Deutschland an diesen Genozid? Das ist so das eine. Also das ist die Frage natürlich zum Beispiel, wird das jetzt verpflichtend? Das müssen dann die Länder entscheiden, zum Beispiel im Unterricht das zu behandeln, weil Fakt ist ja im Moment, dass viele Schüler überhaupt nichts über dieses Thema lernen und auch gar nichts davon wissen. schützen? Braucht man nicht auch eine Gedenkstätte? Auch das ist ja immer wieder gefordert worden, einen Gedenkort und so weiter. Das ist das eine. Das andere haben wir ja auch schon angesprochen. Das ist die Frage, wie geht man zum Beispiel jetzt mit Kunstschätzen um, die geraubt worden sind? Da wird es sicherlich weitere Restitutionsforderungen geben. Wir haben auch immer noch menschliche Gebeine, die geraubt wurden, die in Deutschland sind, die noch nicht zurückgegeben worden sind. Ich glaube, da wird der Druck eher wachsen. Und dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, was werden andere ehemalige Kolonien jetzt machen? Wir haben natürlich Tansania, da gab es den Maji-Maji-Krieg während der deutschen Kolonialzeit. Wird es da Forderungen geben? Da hat es immer mal wieder innenpolitische Debatten auch gegeben, auch vereinzelte Forderungen, nicht von der Regierung, aber im Land, wo man sagte, auch wir möchten von Deutschland Entschädigungen. Da hat auch der tansanische Botschafter mal einen Dialog drüber gefordert von Deutschland. In der Öffentlichkeit ist daraufhin nichts bekannt geworden. Ich glaube nicht, dass es diesen Dialog tatsächlich gibt. Da ist die Frage Kamerun, was ebenfalls deutsche Kolonie gewesen ist. Da hat es ebenfalls Verbrechen gegeben. Wird es vielleicht dort auch Forderungen nach Entschädigungen oder nach Verhandlungen geben? Also ich glaube, das wird jetzt noch ganz spannend zu beobachten sein.
Wie sieht das der deutsche Politiker Jürgen Hart? Muss die Bundesregierung, muss der Bundestag jetzt nicht auch auf andere ehemalige deutsche Kolonien zugehen, wie etwa Tansania oder Kamerun, mit dem Ziel, ihnen gegenüber ähnliche, ich sag jetzt mal, Entschädigungszahlungen anzubieten, wie das jetzt im Fall Namibia der Fall ist, um der eigenen Glaubwürdigkeit willen, Herr Hart?
Ich glaube, wir würden dieser Geschichte nicht gerecht werden, wenn wir das alles über einen Kamm scheren. Das, was in Namibia geschehen ist in den Jahren 1904 bis 1908, ist ein Völkermord gewesen. Es war der Versuch, Völker, angestammte Völker auszulöschen. Das hat ja auch der dortige Kommandeur seinerzeit so formuliert. Und das ist schon eine ziemlich einzigartige Geschichte, vermutlich in der Kolonialgeschichte überhaupt. Und insofern ist das, was jetzt mit Namibia vereinbart wird, schon eine Sache für sich. Richtig ist natürlich, dass wir als Deutscher Bundestag nicht unterschiedliche Maßstäbe anlegen können an gleichartige Sachverhalte. Aber ich glaube, dass wir jetzt zunächst einmal mit dem, was mit Namibia mutmaßlich erreicht werden wird, im Deutschen Bundestag uns intensiv befassen müssen. Es ist ja auch für Namibia wichtig zu wissen, dass der Deutsche Bundestag dahinter steht, weil wir müssen ja in den nächsten 30 Jahren dann auch immer die Haushaltsmittel für diesen Zweck zur Verfügung stellen, die vermutlich beim Auswärtigen Amt und eben nicht bei der Entwicklungszusammenarbeit angesiedelt sein werden. Und ich glaube, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren doch einen deutlichen Fortschritt gemacht haben mit der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte und dass das etwas ist, was uns auch gut getan hat in Deutschland. Also ich persönlich habe auch jetzt als Politiker in den letzten 10 Jahren mehr darüber gelernt, als ich das als Student oder Schüler an deutschen Schulen in den 80er und 90er Jahren erlebt habe. Und ich glaube, dass wir eine Generation von jungen Deutschen haben, die ein ganz anderes Bewusstsein für diese Themen haben, als das unsere Elterngeneration zum Beispiel hatte.
Aber nochmal nachgefragt, also es gibt durchaus deutsche Historiker, nicht nur tansanische Stimmen, die das durchaus bestreiten würden, dass der Völkermord an den Herero und Nama so ein Alleinstellungsmerkmal hat unter den Gräueltaten und kolonialen Verbrechen, die kaiserliche Schutztruppen in den ehemaligen Kolonien begangen haben. Also Daniel Pelz hat schon den Maji-Maji-Krieg genannt. Da sind 300.000 Menschen von deutschen Kolonialtruppen massakriert worden. Das ist ein Vielfaches dessen, was in Namibia an Opfer durch den Völkermord an den Herero und Nama zu beklagen war. Also ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht, Herr Hart.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das nicht Thema sein sollte. Ich glaube aber, dass wir das nicht vermischen sollten miteinander, sondern dass wir einfach feststellen, dass wir in Deutschland ein gewachsenes Bewusstsein für diese Dinge haben, dass da ein Ausdruck dieses gewachsenen Bewusstseins ist, dass wir 6 Jahre lang mit der namibischen Regierung, einer demokratischen namibischen Regierung, jetzt an diesen Punkt gekommen sind, dass eine entsprechende gemeinsame Erklärung auf dem Tisch liegt, von der ich auch glaube, dass sie so zustande kommen wird in den nächsten Tagen. Und das ist ein, wie ich finde, doch beachtlicher Erfolg der deutschen Außenpolitik und auch der namibischen Regierung. Und inwieweit das wirkt im Blick auf andere historische Zusammenhänge. Das werden wir sehen. Ich glaube, dass es in jedem Fall hilfreich nicht nur für Namibia, sondern auch für uns ist, dass wir uns in dieser Weise damit auseinandersetzen.
Ja, Herr Pelz?
Ich glaube, man muss eben nur aufpassen, dass man jetzt von deutscher Seite einen Fehler nicht nochmal macht, nämlich den Fehler, den man bei Namibia gemacht hat, dass eben wechselnde Bundesregierungen über Jahrzehnte sich geweigert haben, diesen Genozid anzuerkennen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es gerade bei den Nachfahren der Opfer eine, finde ich, auch durchaus verständliche Wut gegeben hat, beziehungsweise dass sich die aufgebaut hat, das Gefühl einfach ignoriert zu werden. Und ich denke, man muss jetzt von politischer Seite in Deutschland aufpassen, dass man nicht zu lange wartet, bis dann die Stimmen aus Tansania oder Kamerun zu laut geworden sind und es auch wieder sich dort so ein Gefühl entwickelt, man würde ignoriert oder dass das Leid, das Deutsche diesen Völkern in der Vergangenheit, in der Kolonialzeit zugefügt haben, das würde jetzt Deutschland ignorieren. Also insofern muss man da ein Bewusstsein für haben und schon überlegen, wie will man damit in der Zukunft umgehen.
Ja, also ich habe ja gesagt, dass wir in Deutschland ein neues Bewusstsein für diese Fragen entwickeln. Und wenn Sie das mit anderen europäischen Nationen vergleichen, da gibt es ja den einen oder anderen oder die ein oder andere Regierung, die etwas argwöhnisch auf uns guckt, weil sie sagen, wenn die Deutschen das jetzt so für sich mit Namibia regeln, was bedeutet das eigentlich an unsere Adresse? Was für Fragen werden uns möglicherweise gestellt werden in London oder Paris oder Brüssel? Brüssel jetzt als belgische Hauptstadt. Also insofern glaube ich, dass wir dort schon ein gewisses Neuland auch betreten haben. Und ich bin offen dafür, dass wir das Thema weiter betreiben. Ich glaube allerdings, dass das, was wir in Namibia gemacht haben, schon eben in seiner Einzigartigkeit, was den Schrecken angeht, als Völkermord doch etwas ist, was einer besonderen und eigenen Betrachtung bedarf. Und ich halte nichts davon, dass wir versuchen, immer so Parallelen zu ziehen. Es gibt ja im Übrigen auch Versuche, die Parallelen ziehen zum Holocaust. Da gibt es ja auch viele Stimmen, die sagen, das sollte man nicht tun, damit wird man den Opfern nicht gerecht. Jede Geschichte ist an diesem Punkt einzigartig, in diesem Fall in ihrer Schrecklichkeit einzigartig. Und ich glaube, dass das, was wir aufschreiben in dieser gemeinsamen Erklärung, ja nicht nur das, was getan wird, sondern auch das, was resümiert wird, schon beispielgebend ist für die Art und Weise, wie man damit umgehen sollte. Rund 115 Jahre, nachdem es geschehen ist.
Könnte es aber sein, Herr Hartmann, dass wir vor allem auch jenseits der politischen Ebene in Deutschland noch ganz weit weg sind von einem breiten Bewusstsein, geschweige denn Einvernehmen, dass die Verbrechen der deutschen Kolonialzeit ähnlich historisch und erinnerungskulturell aufgearbeitet werden müssen wie die beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Wenn man beispielsweise die Leserkommentare zu einem Interview liest, das Sie vergangene Woche Spiegel Online gegeben haben, könnte man daran Zweifel bekommen.
Ja, da kann man wirklich Zweifel dran bekommen. Da kann man auch Zweifel dran bekommen, allein wenn man mit den großen Mengen deutscher Touristen, die hier jedes Jahr durchs Land fahren und sich an dieser Geschichte überhaupt nicht interessieren. Und wenn man denen dann so zuhört, was sie da so zu sagen haben und was sie dann aus Gesprächen mit hiesigen Deutschen so mitgenommen haben, dann möchte man wirklich nur wegrennen. Das stimmt wirklich. Mir ist so nicht ganz klar, wie man irgendwie, weil wissen Sie, dieser sagt da immer Bodensatz zu und weiß, dass das ein dummes und böses Wort ist. Mir fällt kein besseres ein, aber dieser dunkelbraune Sumpf, der da hochschwappte in dem Zusammenhang mit meinem Interview, ist genau der gleiche dunkelbraune Sumpf, der hochschwappt, wenn man irgendwie über Auschwitz oder Treblinka redet. Da kommt genau das Gleiche. Und da sind diese beiden Dinge irgendwie sehr, sehr miteinander vergleichbar. Und da habe ich überhaupt keine Ahnung. Also ich bin in den 70er und 80er Jahren in Deutschland gewesen und gehöre in diese Generation, die das richtig mitgekriegt hat, wie das aufgebrochen ist, dieses neue Nachdenken über den Nationalsozialismus. Und bin so erstaunt, dass das also so wenig Spuren in der breiten deutschen Bevölkerung hinterlassen hat. Und wenn ich von hier rede, naja, dann möchte ich nur noch auswandern, gar nicht mehr hier sein, weil das manchmal dermaßen schlimm ist, was passiert und gesagt wird. Ich weiß es nicht, ich habe echt keine Ahnung, wie man das machen kann, ob man das überhaupt machen kann. Ich denke, der Diskurs in Deutschland, die Auseinandersetzung um die deutsche Kolonialzeit ist ja im Augenblick von sehr schrillen Tönen überlagert und da werden auch so ganz viele Sachen behauptet, die überhaupt nicht hinkommen. Und mir fehlt da also auch die differenzierte, geduldige, zuhörende Auseinandersetzung mit dem, was da wirklich passiert ist. Denn wenn wir also hier so sensationalistisch irgendwie von der Entscheidungsschlacht am Waterberg sprechen und damit irgendwie dann also auch Hunderttausende von Toten evozieren, dann ist nichts ist unwahrer als das. Der eigentliche Völkermord hat im Anschluss stattgefunden, als Tausende in diesem Sandfeld verdurstet sind. Und da gibt es eindrücklichste Schilderungen von Zeitgenossen. Ich lese da gerade sehr viel, weil ich ein Buch dazu versuche zu schreiben. Das ist unerträglich, das Zeug zu lesen. So, wo will ich eigentlich drauf hinaus? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine klare Antwort auf Ihre Frage.
Völkermord im Kaiserreich, so hatten wir heute das Forum überschrieben und sind dabei der Frage nachgegangen, steht Deutschland zu seiner Kolonialzeit? Darüber diskutierten hier der Historiker Wolfram Hartmann aus Namibia, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jürgen Hart und Daniel Pelz von der Afrika-Redaktion der Deutschen Welle. Ihnen dreien ganz herzlichen Dank für diese spannende Runde heute Nachmittag. Am Mikrofon war Jürgen Heilig.